Was glauben Sie, was ich Blut und Wasser geschwitzt habe? Ich habe das gewusst mit der Polizei, dass das mein Auto ist. Liebe Freunde des Oktoberfestes, heute Abend geht es um Ihre persönliche Zukunft, ob die mit oder ohne Gott sein wird. Ich frage Sie, wie oft haben Sie heute bis zum Beginn der jetzigen Veranstaltung an Gott gedacht? Ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht grundsätzlich für ein Leben mit Gott oder ohne Gott entscheiden. Die Tage gehen nur einfach auch so rum. Einmal, weil so viel passiert, weil ich so viel erledigen muss. Dann aber auch, weil ich ja Gott nicht offensichtlich ständig vor Augen habe und er mir nicht permanent über den Weg läuft. Irgendwie bedürft es einer Kraftanstrengung, so einer Art religiösen Vollkonzentration, um sich klarzumachen, da war doch noch was. So vergehen Tag für Tag, Jahr für Jahr, und ich bekomme mein Leben ohne Gott eigentlich auch ganz gut hin. Ich erreiche meine Ziele, die mir gesetzten und die, die ich mir selber vorgenommen habe. Die Schule haben, soweit ich es hier überblicken kann, die meisten von uns hier bereits hinter sich. Andere erleben das jetzt nochmal sehr intensiv mit den Kindern. Dann kommen Ausbildung und Arbeitsplatzsuche. Oft müssen wir die Heimat verlassen und landen dann in so wunderbaren Orten wie Niederhöchstadt. Nur das Thema Partnerschaft und Familie wühlt einen in dieser Lebensphase noch mehr auf. Aber wer glaubt, es gebe kein größeres Ziel als die Hochzeit, der hat noch keine Nacht mit einem schreienden Säugling verbracht. Selbst Ziele, die man früher belächelt hat, bekommen plötzlich Bedeutung. Wer von Ihnen hier im Raum hat das Wort Altersvorsorge noch nie gedacht oder gesagt? Bitte melden. Danke. Man verlangt für all diese Ziele dem Körper das Letzte ab und plötzlich bangt man um ihn. Gesundheit wird zum Lebensziel. Hauptsache Gesundheit, ein ernst gemeinter Wunsch. Ich bin zu Tode erschrocken, als mir das erste Mal jemand zum Geburtstag gewünscht hat. So Leute geben, die rennen bis 60 hinterm Geld und ab 60 mit dem Geld dann hinter den Ärzten her. So gehen die Jahre mit oder ohne Gott rum. Wir sind glücklich und traurig, werden geliebt und werden verlassen, erreichen viele Ziele und manche nicht. Es macht Sie nicht zu einem schlechteren Menschen, wenn Sie für sich sagen, ich will das Leben ohne Gott leben. Tag für Tag, in jeder Lebensphase. Ich möchte, und ich kann das auch, die Ziele ohne Gott erreichen. Sie haben meinen Respekt und meine Achtung, aber bitte erlauben Sie mir, dass ich Sie auf zwei Dinge aufmerksam mache. Erstens, verlieren Sie sich nicht in einem Teilziel Ihres Lebens. Verwechseln Sie nicht die Etappe mit dem gesamten Weg. Denn was ist daran gefährlich? Wenn Sie diese Etappe erreicht haben, sind Sie schon am Ende. Dann passiert nichts mehr danach. Aber weil ein Etappenziel einen nie ganz erfüllen kann, bleibt danach eine merkwürdige Leere im Leben. Oder aber die Konzentration auf das Etappenziel ist so groß, dass es zur Sucht wird, dass es einen auffrisst vollkommen und Beziehungen zerstört. Ich nenne ein paar Beispiele. Ein Beruf als absolutes Lebensziel macht nicht nur einen selber irgendwann kaputt, sondern manchmal auch die Ehe und die Familie. Kinder als einziger Lebensinhalt machen einen zur schlechten Mutter und zum schlechten Vater. Ein eigenes Haus ist ein schönes Teilziel. Als einziges Lebensziel aber wird es zum goldenen Käfig, der nur noch Obi und Hornbach glücklich macht. Nichts, nicht einmal ein Hobby oder Sport, darf sozusagen vom Rand des Lebens in die Mitte rücken. Sie gehen kaputt, denn die Dinge bekommen eine zerstörende Eigendynamik. Wenn Sie aber, und das wünsche ich Ihnen wirklich nicht, ein Teilziel, das Sie mit dem Sinn des Lebens gleichgesetzt haben, nicht erreichen, dann geht es plötzlich um alles oder nichts. Ein Schulfreund von mir sollte der Erste in der Familie sein, der das Abitur schafft. Er verinnerlicht das Ziel, macht es zu seinem persönlichen Lebensziel, kennt nichts anderes mehr. Wir merken, wie sich sein Wesen verändert, seine Fröhlichkeit verschwindet. Er lebt für dieses Teilziel Abitur, aber er schafft es nicht, zweimal nicht. Abendfüllende Diskussionen unter uns Freunden, in denen auf einmal der Satz fällt, ich bringe mich um. Gott sei Dank hat er es nicht getan. Oder eine Frau, Anfang 50, plötzlich Schlafstörungen. Um 4 Uhr morgens ist ihre Nacht rum, jede Nacht. Depressionen, die tiefer gehen als normale Traurigkeit. Sie geht zum Arzt, der tippt auf die Wechseljahre und verschreibt die üblichen Präparate. Später erst, mit Hilfe einer Freundin, findet sie heraus. Es begann, als das letzte ihrer Kinder das Haus verlassen hatte. Die Kinderzimmer sind leer, so leer wie ihr Innerstes. Sie war 27 Jahre, eine unvorstellbar lange Zeit, nur Mutter gewesen, hatte ein wunderbares Teilziel mit dem Gesamtziel verwechselt. Sehr früh sind jetzt die Kinder ausgezogen, sehr weit weg, auf Abstand zu dieser intensiven Mutter. Was geschieht in solchen Fällen? Ein erstrebenswertes Teilziel rutscht sozusagen vom Rand in die Mitte, aber kein Teilziel verkraftet es auf Dauer, ein ganzes Leben zu tragen. Gefahr Nummer 2, die Erfüllung immer ausgerechnet von der nächsten Etappe zu erwarten. Dieses weit verbreitete Lebensgefühl, das Eigentliche kommt noch. Oder wenn ich das geschafft habe, geht's los, geht's richtig los. Aber sobald man die nächste Etappe, das nächste Teilziel erreicht hat, verschiebt man die Erwartung einfach wieder. Und das kann sich manchmal ein Leben lang wiederholen. Und es beginnt schon sehr früh. Werfen Sie einmal einen Blick in die Augen der Kindergartenkinder, wenn die Erstklässler kurz vor 12 am Kindergarten vorbeilaufen. Die großen, unerreichbar weit entfernten Erstklässler aus der geheimnisvollen Welt der Schule. Mit feinen Heften, Mäppchen und riesigen Schulranzen. Wenn ich erst einmal. Wenn ich erst einmal, mit diesem Satz beginnt das Erwachsenwerden. Und es geht weiter. Wenn ich die Schule hinter mir hätte, die Berufsausbildung geschafft, endlich eigenes Geld verdienen würde. Und so weiter, bis zum ersehnten Ruhestand, der es aber auch meistens irgendwie nicht so richtig bringt. Bloß dann kann man sich nicht mehr nach dem Danach sehnen. Denn was kommt nach der Ruhe? Genauso im privaten Bereich. Immer früher die Sehnsucht nach der ersten Partnerschaft, immer höher die Erwartung an Ehe und private Kleinfamilie. Wart mal, sagt sie, nach 4 Jahren, bis das Kind da ist. Dann geht's noch mal richtig los mit uns beiden. Aber da geht's wirklich los. Nur ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Wart mal, sagt er, nach 20 Jahren, wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, dann holen wir alles nach. Und am Ende sitzen die beiden da, das Fotoalbum auf den Knien und halten die Fotos für das Leben, das sie nie gelebt haben. Es ist zum Lachen und zum Weinen zugleich. Wie aber könnte für Sie, für mich, mit oder ohne Gott, ein erfülltes, ein glückliches Leben aussehen? Eine erste Vermutung an dieser Stelle. Glücklich sind Menschen, die sagen können, mein Leben findet jetzt statt, in diesem Augenblick. Das ist mein Leben. Ich habe mich. Ich bin ich selbst in jeder Phase meines Lebens. Ich habe eine eigene Würde, die ich in mir trage. Unabhängig von den Zielen, die ich erreiche oder nicht erreiche. Ich habe eine Identität, etwas, das bleibt in jeder Phase meiner Biografie. Nach meiner Erfahrung hängt die Antwort auf die Frage nach der eigenen Würde und Identität, also die Frage, Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich, eben gerade nicht von den Lebensumständen ab. Ich kenne viele reiche, schöne und gesunde Menschen, die ihre Würde noch nicht gefunden haben. Und jeder von ihnen könnte Menschen nennen, die unter ziemlich ungünstigen Lebensumständen eine tiefe Würde ausstrahlen. Meine These heute Abend ist, und ich bitte Sie, diese kritisch zu überprüfen, die Würde unseres Lebens, unsere Identität, fällt uns nicht in den Schoß. Die eigene Würde ist etwas, an der wir aktiv beteiligt sind. Eine Alltagsgeschichte. An einem kalten Wintertag sitzt ein Junge gelangweilt in der Ecke seines Zimmers. Er weiß nicht, was er machen soll. Alles ödet ihn an. Sein ganzes Spielzeug findet er zum Sterben langweilig. Er blättert in Spielzeugprospekten und fordert quengelnd neue Investitionen im Unterhaltungssektor. Er schaut eine halbe Stunde fern, macht dann enttäuscht aus, weil er alle Sendungen schon kennt. Da überrascht sein Vater mit einer Idee. Komm, wir gehen raus, lass uns draußen ein Iglu bauen. Der Junge ist hin und weg, seine Langeweile auch. Stundenlang verlieren sich die beiden im Bau eines Iglus. Der Junge, der sonst nach 5 Minuten spazieren gehen über die Kälte klagt, baut weiter mit klammen Fingern, roter Nase und nassen Füßen. Ein Projekt, ein Traum von einem Iglu, in das man sogar hineingehen kann. Am Abend, nach einem heißen Bad und bei einer Tasse Kakao, stellen beide fest, das war ein super Tag. Ich möchte diesen Gedanken etwas vertiefen. Dazu muss ich von einer Sehnsucht sprechen, die in uns Menschen wohnt. Wenn Sie ganz tief in sich hineinhorchen, werden Sie diese Sehnsucht spüren. In uns Menschen lebt die Sehnsucht, an etwas teilzuhaben, zu etwas zu gehören, das größer ist als wir selber. Uns hinzugeben an Menschen, an ein Projekt, das über uns hinausweist. Der Junge war über die Hingabe an das Projekt Iglu erfüllter und dauerhaft glücklicher als über jedes gekaufte Spielzeug, jede Fernsehsendung. Der Vater übrigens auch. Dabei lag der Wert, und das ist das Interessante, ja noch nicht mal in dem Iglu selber. Das wird irgendwann schmelzen und nur noch in der Erinnerung sein. Doch in der Hingabe an das gemeinsame Projekt ist zwischen dem Vater und dem Sohn etwas entstanden, das höhere Realität und Bedeutung hat als jedes Plastikspielzeug. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben auch schon solche Iglus gebaut haben. Dann werden Sie vielleicht verstehen, dass es womöglich gar kein Widerspruch ist, wenn ich sage, ich finde mich, meine Würde, wenn ich mich an etwas verliere. Ich finde mich, wenn ich mich verliere. Ich finde mich am allermeisten da, wo ich mich an etwas verlieren kann, was mich zutiefst berührt und bewegt. Ich finde mich in der Hingabe an etwas, was mich erfüllt. Ein Jugendfußballtrainer möchte aus einem Haufen Zehnjähriger eine Mannschaft formen. Er steht bei Wind und Wetter auf dem Fußballplatz, liest Bücher über Taktik und Psychologie, fährt sogar auf Fortbildungen des Hessischen Fußballverbandes nach Grünberg und gibt fast jedes Wochenende dran. So ein Mensch sagt nicht, mein Leben hat irgendwie keinen Sinn. Schon eher stellt sich die Sinnfrage für die Ehefrauen dieser Jugendfußballtrainer. Oder jemand ist Feuer und Flamme, weil er sich in der Liebe zu einer anderen Person weggeschenkt hat. Alle Fantasie und Energie verwendet er darauf, das Herz dieses Menschen zu gewinnen. Nach einem halben Jahr der Winter ist vorbei, sitzen beide eng umschlungen auf einer Parkbank. So ein Mensch sagt nicht, mein Leben hat irgendwie keinen Sinn. Hingabe heißt, ich finde Erfüllung und Glück darin, mich in etwas zu verlieren, mich in etwas zu verlieben, was außerhalb meiner selbst liegt. Ich empfinde es nicht als Verlust, sondern als Gewinn, mich loszulassen. Ich glaube in der Tat, menschenwürdiges Leben, Leben mit eigener Identität, ist ohne den Preis der Hingabe nicht möglich. Sie spüren es in sich und man sieht es ihnen von außen an. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ach, weißt du, das ist nur die Hingabe. Vielleicht gingen bei Ihnen eben schon die Alarmglocken an. Wenn nicht, stelle ich sie an. Sich hinzugeben, sein Herz zu verlieren, ist immer auch ein ungeheures Wagnis und Risiko. Denn Sie setzen ja nicht irgendwas aufs Spiel, sondern sich selbst. Sie können alles verlieren und gewinnen und Sie haben ja nur ein Herz. Wer sein Herz einmal an etwas verloren hat, das sich nicht lohnte, noch schlimmer, das einen selber oder andere kaputt gemacht hat, der scheut das Risiko, vielleicht für den Rest seines Lebens. Sie müssen sich sehr genau überlegen, woran Sie Ihr Herz verlieren. Denn das gewinnt Macht über Sie. Das wird zur Autorität, kann zu einer Instanz werden, vor der Sie all Ihr Tun und Lassen verantworten müssen. Wir Menschen haben in Bezug auf unser Herz drei Möglichkeiten. Wir behalten es für uns. Dann, so zeigt die Erfahrung, wird es irgendwann kalt und leblos. Und das Einzige, was uns unser Herz dann noch geben kann, ist Ironie und Zynismus. Denn Ironie und Zynismus werden wir brauchen, um es auszuhalten, wenn wir nirgendwo richtig dazugehören. Zweitens, wir verlieren unser Herz an etwas, das nicht dem Leben dient oder uns nicht auf Dauer trägt. Eine falsche Ideologie oder Religion, ein Hobby. Es wird uns für einen Moment oder sogar länger ein bisschen erfüllen. Aber irgendwann wird es uns beherrschen. Dass Sie Ihr Herz an etwas Falsches verloren haben, werden Sie daran merken, dass Sie nicht mehr frei sind. Und drittens, Sie verlieren Ihr Herz an etwas, was Sie erfüllt und befreit über den Moment hinaus. Etwas, das die Fülle Ihres Lebens nicht einengt oder vereinnahmt, sondern weitet und ordnet und konzentriert. Sie verlieren Ihr Herz an etwas, das Ihnen mehr Kraft gibt, als Sie gegeben haben. Spätestens jetzt, so werden sich die Vorausdenkenden unter Ihnen sagen, sind wir gleich beim lieben Gott. Aber ich muss Ihre Geduld noch etwas strapazieren. Denn wenn jetzt gleich in einem Satz von Martin Luther von Gott die Rede ist, dann ist nicht Gott gemeint, sondern das, was wir für unsere Götter halten. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Die meisten Menschen hängen ihr Herz an irgendetwas. Und das wird dann erst allmählich und dann immer stärker ihr Gott. Davon erwarten sie ihr Glück. Das soll tragen in guten wie in bösen Zeiten. Das wird angebetet, heimlich oder offen. Das Wort Gott meint hier noch gar keinen persönlichen Gott, sondern nur alles, was mir zu einer Gottheit werden kann. So wie es in der Geschichte der Menschheit schon immer viele Gottheiten gab, mit oder ohne Gesicht. Mein Herz kann ich an alles hängen. Aber indem ich mein Herz an etwas anderes hänge, als an den lebendigen Gott, gehe ich eine Bindung ein, die der Bindung an den lebendigen Gott entsprochen hätte. Ich besetze sozusagen die Stelle in meinem Herzen, die für Gott reserviert war, mit irgendetwas anderem. Die Bibel redet von Gottersatz. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Oder eben dein Gottersatz. Wissen Sie, was das Geniale an diesem Satz von Martin Luther ist? Er lässt keine abstrakte, keine theoretische Diskussion über den Glauben und die Kirche mehr zu. Er fängt einfach bei uns Menschen an und fragt schlicht, woran hängt denn Ihr Herz? Was ist denn die eigentliche Triebfeder deines Lebens? Woran denken Sie, wenn Sie sagen, ach, ich denke gerade an gar nichts? Wovon möchten Sie anderen unbedingt erzählen? Worüber könnten Sie nächtelang diskutieren? Worauf könnten Sie keinesfalls verzichten? Wenn ich persönlich und ehrlich über diese Fragen nachdenke, fällt mir alles Mögliche ein und gar nicht immer zuerst der Gott der Bibel. Mein Herz hängt an meinen Menschen, vielleicht 8, 9 Menschen. Eine wichtige Triebfeder in meinem Leben ist leider die Angst. Und wenn ich so nachdenklich aussehe und sage, ich denke gerade an gar nichts, dann denke ich an Rennräder. Über Fotografie könnte ich nächtelang diskutieren, auf Sport nur sehr schwer verzichten. An den lebendigen Gott glauben heißt nicht, es ist mir verboten, von einem Rennrad zu träumen und erst recht nicht, meine Menschen lieb zu haben. Glauben heißt, ich verliere mein Herz an den lebendigen Gott. Das öffnet mich für mein ganzes großartiges und manchmal auch erbärmliches Leben. Gott will mir nicht die Freude nehmen, sondern sie entfalten. Gott macht mir keine Angst, er nimmt sie mir. Gott ist kein weiterer Programmpunkt, den ich nun auch noch irgendwie unterbringen muss. Gott ist die wiedergefundene innere Mitte, die das zu viel in meinem Leben aufräumt und konzentriert. Deswegen ist Glaube immer ein Kurswechsel. Gott kommt nicht irgendwie dazu, als religiöses Gefühl für gewisse Stunden. Gott will mit Ihnen, mit mir, die Frage unserer Würde und Identität klären. Was Gott uns schenken möchte, das kann er nicht in einem Nebenraum abgeben. Er spricht zu Ihnen: Du Mensch bist da, weil ich dich gewollt habe und weil ich mich nach dir sehne. Du bist unterwegs zu mir und darum fällst du, wenn du das letzte Tor deines Lebenslaufes durchschritten hast, nicht in ein unendliches Nichts, sondern in meine Hände. Du bist geschaffen, aus der Kraft meiner Liebe zu leben, und du machst mich glücklich, wenn du diese Liebe auslebst. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Jesus hat sie mal erzählt. Da ist ein Landarbeiter. Er arbeitet auf dem Acker seines Dienstherrn. Dabei stößt er auf einen Schatz. Er ist hin und weg, macht einen Freudensprung, gräbt den Schatz aber wieder ein und läuft nach Hause. Dort kramt er all seine Ersparnisse zusammen, geht zu seinem Chef und kauft dem verdutzten Mann den Acker ab. So gewinnt er den Schatz. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft, dass Sie im Acker Ihres Lebens Ihren Schatz finden. Etwas, bei dem Ihnen sofort klar ist, es wäre ein Gewinn, mich an diesen Schatz zu verlieren. Und stellen Sie sich vor, Gott wäre dieser Schatz, unerwartet oder lange ersehnt. Sie hätten schon einiges über Gott gehört, Gutes und Schlechtes, aber Sie hatten nicht damit gerechnet, ihn hier zu finden, auf so einem Acker, mitten im Leben. In die Zukunft hatten sie geschaut, an den Himmel, wenn von Gott die Rede war, und jetzt sind sie über diese blöde Kiste gestolpert. Die Frage ist nur, werden sie weiter hinter dem Ochsen ihre Furche ziehen, als sei überhaupt nichts geschehen? Oder werden sie diesen Acker kaufen? Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, heute hier unter uns, wenn er ins theologische Schwafeln kommt, dann ruft dazwischen, oder wenn er sich so versteigt in irgendwelchen Erklärungen, dass die Bodenhaftung weg ist, dann ruft auch rein und sagt, bitte in einem kurzen, knappen Statement. Und wer noch eine Frage hat, kann auch gleich nochmal sie stellen oder hier nach vorne bringen. Zwei Fragen, lieber Oliver, gehen in die gleiche Richtung, nämlich, wie sieht Ihr Schatz aus? Sie sprachen von Freiheit, können Sie ihn noch mehr beschreiben? Und wer genau ist denn der christliche Gott für Sie? Oder habe ich das jetzt nur verbunden?
Ja. Habt ihr den Gong nicht mehr? Er hatte doch mal so einen Gong, wenn man zu lange redet. Ja. Ja.
Nach einer Minute.
Gut, aber jetzt sind es ja zwei Fragen, das heißt, ich habe die doppelte Zeit. Also, der christliche Gott ist für mich der Gott der Bibel. Also wenn ich dem ins Gesicht schauen will, muss ich die Bibel aufschlagen und mich hineinnehmen lassen in diese wunderbare Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das mit der Freiheit ist für mich zentral. Es gibt im Alten und im Neuen Testament zwei Sätze, die ganz ähnlich klingen und die diese Bewegung beschreiben. Im Alten Testament heißt es, Gott hat Israel heraufgeführt aus der Sklaverei. Und im Neuen Testament heißt es, Gott hat Jesus Christus auferweckt von den Toten. Das ist sozusagen die Grundbewegung Gottes, in die ich mich hineingeben kann. Ich bin unten, ich weiß nicht mehr weiter und Gott packt mich und holt mich raus. Das ist Gott ins Gesicht geschaut und das finden Sie in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite, dieses Rettungshandeln Gottes. Und ich muss eigentlich nichts anderes machen, als die Hand packen, die er mir entgegenstreckt.
Denjenigen, die die Frage gestellt hat, ist das gut? Reicht das? Oder da war ein Daumen. Dann jetzt ganz konkret fragt hier jemand, wie hänge ich mein Herz an Gott? Wie mache ich ihn tatsächlich zu meinem höchsten Gut?
Wenn ich, wie ich es gerade gesagt habe, davon ausgehe, dass Gott jetzt nicht irgendein Gefühl oder ein Prinzip ist oder ein Dogma, wo ich sagen kann, stimmt oder stimmt nicht, sondern eine Person, ein Gegenüber. Wenn das meine Auffassung ist und meine ist es, dann bedeutet es, mein Herz an Gott zu hängen, es ihm zu sagen, mit ihm im Beginn einer Freundschaft zu schließen. Also einem Dogma kann ich zustimmen, kann sagen, stimmt, stimmt nicht. Bei einer Person kann ich nur sagen, ja, mit dir will ich dieses ganze komische und wunderbare Leben irgendwie hinkriegen. Also dieser Entschluss zu sagen, ab heute oder immer wieder mit Gott durch dieses Leben gehen. Also die Antwort geben auf die Frage, die Hand greifen, die Gott mir hinhält.
Aber wie rede ich mit Gott? Wie greife ich die Hand? Weil du meinst ja nicht der Himmel und dann, also...
Ich wurde das vorhin hier auch vorne an der Bühne gefragt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Gott auch zuzuhören. Meistens verwechseln die Leute ja Gebet mit Selbstgespräch. Und sich mehrfach am Tag Zeit zu nehmen und einfach mal den Mund zu halten und irgendein Wort in sich nachklingen zu lassen. Ich glaube, dass Gott auch zu uns sprechen möchte und wir durch unser Dauergerede und durch unsere Hektik überhaupt nicht ihm die Zeit geben. Ja.
Gibt es noch Fragen von euch? Sonst stelle ich die vierte.
Der Micha, 9 Jahre, der war vorhin hier vorne und er hat mir gesagt, hat mich gefragt, wie alt ich bin und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und er hat mir gesagt, ich habe fast alles verstanden. Also von daher kann es sein, dass es jetzt einfach keine Fragen
genau,
mehr gibt.
Genau, ist doch ja. Gut. Elementarisieren ist eine unserer Grunddinge, die wir können müssen. Das ist eine Fangfrage, vielleicht auch eine Frage, die dich auf die Probe stellt. Können Sie sich Gottesdienste auch an anderen Orten vorstellen, zum Beispiel Kino oder Theater?
Auf keinen Fall. Nein, also hinter der Frage, das ist ja keine Frage, sondern der Fragende hat ja die Meinung, Gottesdienste sollen auch an anderen Orten als in Kirchen sein. Und da sage ich natürlich, ja, klar. Für mich ist es so, das ist wie Standbein und Spielbein. Ich glaube, wir brauchen ein Standbein, wir brauchen einen Ort, wo wir uns selber vergewissern. Und wir brauchen ein Spielbein, wo wir rausgehen und anderen was von der Liebe Gottes erzählen. Aber wenn wir das nur machen, also wenn wir Gottesdienst nur noch im Kino oder Theater machen, dann brennen wir irgendwann aus. Wir brauchen auch unsere Kirche, unsere Orte, wo wir einfach mal Kraft tanken für uns sind. Ja?
Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Du wirst auch jetzt noch ein paar Minuten da bleiben. Also wer noch mal ins Gespräch kommen will, sehr gerne. Und als kleines Dankeschön haben wir ein Buch von dem Referenten, der gestern da war. Der hat ganz viele Bücher geschrieben, aber sein Vortrag ging vor allem um die Frage nach Kondratjews Gedankenwelt, an dem ein russischer, kein Wodka-Hersteller, sondern ein Soziologe. Wirklich toll. Lies es mal, es wird auch dich bestimmt begeistern und dir ganz neue Dinge aufschließen. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst und unser Gast warst. Gut.